Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Weihnachten. Ich weiß nicht genau, was für Worte dir einfallen, wenn du Weihnachten hörst. Wahrscheinlich hat das was mit Vanillekipferl, Tannenbaum, Geschenke, Kinderwünsche, die unendlich sind, Bunsch am Adventsmarkt, Lichterketten, Dekoration zu tun. Aber wahrscheinlich, wenn man länger überlegt, fallen euch alle auch die so Stichworte wie Krippe, Engel, Stern ein. Und jetzt muss man schon sagen, als denkender Mensch, wenn man so auch an das Video denkt, das wir produziert haben, diese Weihnachtsgeschichte enthält doch einige wirkliche, unglaubliche Dinge. Also ein Engel kommt und bringt frohe Kunde. Das erinnert ein bisschen an die Feen in den Märchen. Und ein Stern wird als Navi benutzt, der führt die Menschen. Wie geht sowas praktisch? Ich meine, war der voll nahe oder wie auch immer hat das funktionieren können? Und dann auch die Geschichte mit dem, der Engel kommt und die Jungfrau wird schwanger. Das kommt relativ selten vor. Jetzt ist natürlich diese Geschichte selbst für manche Gläubige zu unglaublich. Es gibt eine Grazer Theologin, die Frau Irmtraut Fischer, und die hat in einem Interview mit dem ORF erklärt, ich lese vor, damit ich es nicht falsch sage, die Jungfräulichkeit Marias in der Bibel ist keine biologische, sondern eine theologische. Ich habe mich dann gefragt, wie kann man theologisch Jungfrau sein? Also, ich habe keine Ahnung, wie das geht, biologisch nicht, aber theologisch schon. Und dann habe ich versucht herauszufinden, was denkt denn das einfache Volk, so Menschen wie du und ich, glauben die noch an eine Jungfrauengeburt oder ist das zu unglaublich? Ich habe jetzt keine Daten aus Österreich gefunden, aber 2016, also vor 3 Jahren, ist in Deutschland eine Umfrage mit über 2000 Personen gemacht worden. Und ich war fast überrascht, muss ich sagen, 23% der Deutschen glauben an die Jungfrauengeburt. Deutschland hat den Osten, die sind ja sehr atheistisch ursprünglich geprägt. Also es könnte sein, dass wir in Österreich sogar noch ein bisschen einen höheren Wert haben. So circa jede vierte, würde man wahrscheinlich sagen können, in Österreich glaubt an die Jungfrauengeburt. Jetzt denkst du vielleicht, warum ist das überhaupt wichtig, ob es eine Jungfrau war oder nicht? Das geht eigentlich alles dann zurück auf die Frage, wer war Jesus wirklich? War Jesus ein guter Mensch, ein großartiger Lehrer, ein Vorbild für uns alle, aber nicht mehr, dann ist eigentlich eine Jungfrauengeburt auch nicht nötig. Nur, nicht leider, aber so ist es einfach. Diese Tatsache, dass ein guter Lehrer oder ein großartiger Mensch oder so wäre, die hat Jesus selbst ausgelöscht. Das ist unmöglich, weil der hat Dinge von sich gegeben wie, ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Wahrheit. Also er hat nicht gesagt, ich kenne die Wahrheit, sondern er hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Und er hat auch noch Sachen gesagt wie, wer an mich glaubt, wird ewig leben. Also ganz ehrlich, kein guter Mensch und hervorragender Lehrer würde sowas von sich behaupten. Also so etwas behauptet nur jemand von sich, wenn er größenwahnsinnig ist oder geisteskrank. Jesus nur ein Verrückter? Oder die zweite Option ist, das, was Jesus gesagt hat, ist tatsächlich wahr. Das sind die Optionen, die uns Jesus lassen hat. Jetzt kann es sein, dass du aber einwendest und sagst, ja, wer sagt, dass das, was heute in der Bibel steht, überhaupt stimmt? Also wir wissen doch alle, über die Jahrhunderte ist da herumgeschrieben worden, das hat Jesus wahrscheinlich ursprünglich gar nicht gesagt. Es gibt einen eigenen Wissenschaftszweig, der nennt sich Textkritik, und die beschäftigen sich mit historischen Büchern. Und unter allen historischen Werken nimmt die Bibel eine absolute Sonderstellung ein. Also von den meisten historischen Werken hat man so 9, 8, wenn es gut kommt, 20 Textfunde. Vom Neuen Testament hat man über 5000 Textfunde. Also es ist unvergleichbar eigentlich mit anderen Werken. Und die Textfunde, die man vom Neuen Testament hat, sind in ihrer Genauigkeit total verblüffend. Also die Leute, die da abgeschrieben haben damals, die haben das echt sorgfältig gemacht, damit da keine Fehler sich reinschummeln. Und was beim Neuen Testament auch noch so besonders ist, ist die zeitliche Nähe, die es gehabt hat zu den Ereignissen. Als die Evangelien, also die Berichte von Jesus entstanden sind, waren die Augenzeugen noch am Leben. Die Maria hat noch gelebt. Die Leute, die Jesus angeblich geheilt hat, haben noch gelebt. Die Leute, die das Brot gegessen haben, das Jesus vermehrt hat, die haben alle noch gelebt. Und es ist echt schwierig, eine große Lügenverschwörung in die Welt zu setzen, wenn alle, die dabei waren, nur leben. Und so ist für mich die Entscheidung gar nicht so schwierig, glaube ich, an einer Jungfrauengeburt oder nicht. Und vor allem für die Jünger war die Entscheidung nicht schwierig, weil sie haben Jesus erlebt. Sie haben seine Wunder gesehen. Sie haben den toten Jesus am Kreuz gesehen und sie haben danach den auferstandenen Jesus gesehen. Und da ihr Prophet Jesaja vor Jahrhunderten schon gesagt hat, dass die Jungfrau schwanger werden wird, hatten die Jünger überhaupt kein Problem damit, an die Jungfrauengeburt zu glauben. Weil sie hatten Jesus erlebt, sie hatten seine Liebe erlebt und wie das ihr Leben verändert hat. Die Jünger hatten auch überhaupt keinen Grund, diese Geschichten zu erfinden, weil sie wurden durch diese Geschichte mit Jesus ist gestorben und wieder auferstanden, sind sie in ihrer Gesellschaft ausgegrenzt worden, sie sind verfolgt worden, vertrieben worden. Und fast alle dieser 11 Jünger, die am Schluss geblieben sind, sind kein natürlichen Tod gestorben, sondern wurden für diese Geschichte von Jesus, die sie da erzählt haben, sogar ermordet. Und kein gesunder Mensch würde sich für eine Lüge, die er selber erfunden hat, töten lassen. Also vielleicht noch, wenn du eine Lüge von einem anderen glaubst und echt glaubst, das ist die Wahrheit, aber wenn du das selber erfunden hast, würde es spätestens, wenn es ernst wird, zugeben, dass das nur eine Geschichte war. Die Jünger, sie mussten keine Lüge erfinden, weil die Wahrheit war die radikalste und wichtigste Botschaft, die die Welt jemals gehört hat. Und diese Botschaft hat Menschen verändert, von Grund auf. Damals, aber auch noch heute, erleben das unglaublich viele. Und das ist auch die Botschaft, die wir an Weihnachten feiern. Wir feiern, dass Gott selbst Mensch geworden ist. Dass er Mensch wurde, um die Menschheit zu befreien. Wir feiern, dass Licht in die Dunkelheit gekommen ist, dass Licht in die Welt gekommen ist. In unserer Region fällt Weihnachten in die dunkle Jahreszeit. Und ich finde das irgendwie sehr schön, ich finde das romantisch, wenn ich dann abends fahre und ich sehe die ganzen beleuchteten Häuser, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich finde es auch immer voll spannend, wie verschieden die Leute ihre Häuser weihnachtlich dekorieren. Da gibt es die einen, die stellen einen Schwibbogen oder Lichterbogen ins Fenster und sind fertig. Kannst du die nächste Folie einblenden, Fiona, bitte? Genau, so ein Schwibbogen ins Fenster und man hat fertig dekoriert, weil weniger ist mehr und das Wenige wirkt dann sehr deutlich. Und dann gibt es aber auch Menschen, die haben dieses Weniger ist mehr an Weihnachten Prinzip nicht. Die leben das Prinzip mehr ist mehr. Ja? Mehr ist definitiv mehr an Licht. Ja? Und so ist es ganz unterschiedlich und ich finde es voll interessant, wenn man dann fährt und dann stehen so helle Häuser gegen weniger helle, gegen gar nicht beleuchtete Häuser nebeneinander. Aber ich werde jetzt da keine psychologische Studie drüber machen, was uns das über die Menschen sagt. Ich habe mich in dieser Adventszeit ein bisschen mit dem Schwibbogen beschäftigt. Nächstes Bild wieder. Also, genau. Dieser Schwibbogen, den finde ich irrsinnig spannend. Also bei uns hat man mehr oft diese Stufenversion, genau, die man dann sieht, Weihnachten. Der ist vor 280 Jahren erfunden worden im Erzgebirge. Das ist eine Region in Ostdeutschland, wo sehr viele Menschen vom Bergbau gelebt haben oder zumindest Teile der Familie im Bergbau tätig waren. Und Bergbau bedeutet, dass du morgens in den Stollen einfährst, dann dort drinnen arbeitest und abends heimkommst. Was aber wiederum bedeutet, eigentlich ganz logisch, aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass diese Menschen Wochen bis Monate lang kein Tageslicht gesehen haben. Alles, was sie in ihrem Leben gehabt haben, waren Laternen, Kerzen, aber kein Tageslicht. Und diese Sehnsucht nach Licht ist in diesen Wochen bis Monaten so groß geworden. Und dann hat ein Herr Teller diesen Schwibbogen erfunden, wo einfach, der war aus Metall und dann sind Kerzen raufgestellt worden und das haben sie dann in die Fenster gestellt. Und so hatten sie auf dem Nachhauseweg etwas Licht und ein bisschen Trost. Aber ich glaube, es war auch dieses Symbol dafür, dass Licht siegt immer über die Finsternis. Und der Frühling wird kommen, wo sie auch wieder bis Tageslicht schon in die Arbeit gehen können und wieder nach Hause kommen. Und ich glaube, dass unser Bedürfnis, zu Weihnachten alles zu dekorieren, auch diese Sehnsucht nach Licht in unserem Leben ausdrückt. Wir sehnen uns nach Licht. Weihnachten bedeutet, dass Licht in diese Welt kommt. In der Bibel heißt es sehr oft von Jesus, er ist das Licht. Das Licht strahlt über der Dunkelheit. Und ich möchte einen Vers mit euch anschauen heute. Genau, du hast es schon, super, danke. Das steht in Johannesevangelium im 8. Kapitel. Das Johannesevangelium wurde vom Apostel Johannes geschrieben, also einer der Jünger, ein Augenzeuge auch, also jemand, der live mit Jesus unterwegs war und alles gehört hat. Und der hat folgende Aussage von Jesus festgehalten für uns. Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich lese nochmal. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wort des lebendigen Gottes. Eigentlich ist es ziemlich eine krasse Aussage, die Jesus da macht. Ich bin das Licht der Welt. Jesus ist regelmäßig den religiösen Führern damals auf die Zehen gestiegen und die waren beleidigt, weil er Sachen wie das Ich bin das Licht der Welt einfach behauptet hat. Das ist eigentlich, klingt das sehr arrogant und eingebildet, wenn jemand das von sich sagt. Aber nicht nur, dass er sagt, ich bin das Licht der Welt. Er hat auch noch gesagt, jeder, der mir nicht nachfolgt, irrt in Finsternis umher. Ist eigentlich schon ziemlich frech, sowas zu sagen. Also sehr diplomatisch war Jesus da nicht. Aber ich glaube, was den Unterschied ausgemacht hat, ist, dass die Leute nicht nur diese Worte, so wie ich es jetzt sage, gehört haben, sondern sie haben Jesus erlebt. Sie haben einen Menschen erlebt, der mehr liebt als jeder zuvor. Sie haben erlebt, dass da jemand ist, der sich um die Armen und Ausgestoßenen kümmert. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dann ist es voller Liebe, weil er sagt, ich möchte gerne für dich Licht machen, damit es du in deinem Leben einfacher hast, damit du siehst. Und ich glaube, dass der Grund, warum Jesus sowas sagen kann und trotzdem heute und über die Jahrtausende von Menschen angebetet einfach wurde, zeigt mir auch, dass es wahr sein muss. Weil wer sonst, der so etwas sagt, könnte über Jahrhunderte Menschen bewegen. Ich bin das Licht der Welt. Diesen Frühling waren wir als Familie mit Verwandtschaft und einem Praktikanten am Damberg unterwegs und haben uns gedacht, wir gehen zum Windloch, ein bisschen Abenteuer für die Kinder. Haben wir eine Folie vom Windloch? Genau, das ist das Windloch, für die, die es nicht kennen. Das ist eine Höhle am Damberg, die ein eher steilen Einstieg nach unten hat. Ja. Und nach einer gefühlten Ewigkeit, also mit so vielen kleinen Kindern hat es eine gefühlte Ewigkeit gedauert, sind wir endlich dort gewesen, endlich. Und natürlich, wenn man dann bei so einer Höhle ist, wollten die Kinder rein, eh klar. Und ein paar von den Erwachsenen haben sich auch gedacht, ja, ist ganz spannend. Wir waren nicht sehr professionell ausgerüstet, jetzt haben wir unsere Smartphones gezückt und die Taschenlampe eingeschaltet. Und sind aber noch beim Einstieg draufgekommen, dass das gar nicht so einfach ist, wenn du Kinder an der Hand hältst und es geht steil bergab und ein Handy in der Hand und eigentlich willst du ein bisschen wo festhalten, damit es nicht ausrutscht, weil das tut auf die Steine weh. Irgendwie ist dann gegangen und das Handylicht war ja natürlich auch nicht super hell, aber es hat halt gereicht, dass du das, was vor dir ist, ausleuchtest bis zu deinem Vordermann, danach war wieder Schatten. Und wir waren dann drinnen und dann sagt einer unserer Mithöhlenbesteiger, Hey, auf der Decke sind voll viele Kreuzspinnen. Ich habe nicht aufgegleicht auf die Decken, ich sag's. Ich habe einfach gesagt, so Kinder, wir sind fertig, wir dran um. Dann drehst du dich um und dann siehst du auch dieses Loch, wo es draußen so hell ist. Und dann bist du draußen und denkst da, nur der Himmel über mir. Und es ist so schön hell, ich sehe alles. Im Windloch drinnen will ich eh gar nicht alles sehen, ganz ehrlich. Wer weiß, was da alles drinnen ist. Wenn du jetzt in so eine Höhle reingehst und du hast dein Handylicht dabei, es ist nicht wirklich finster, es ist nicht wirklich dunkel. Aber wenn du dann rauskommst aus deiner Höhle und plötzlich im Tageslicht stehst, dann merkst du einen Unterschied wie Tag und Nacht. Dann merkst du, was echtes Licht eigentlich ist. Und ich glaube, wenn Jesus uns dann an den Kopf wirft, wenn man so sagen will, ohne mir irrt ihr in Finsternis umher, vielleicht kommt es uns gar nicht wie Finsternis vor, weil wir haben ja unser Handylicht, mit dem wir in unserer Höhle ausleuchten. Aber wenn wir uns dann wirklich umdrehen und Jesus unser Licht sein lassen, dann erleben wir, wie viel heller und strahlender und verblüffend umwerfend hell das plötzlich ist, in Jesus seinem Licht zu stehen. Und das ist das, was ich euch heute für Weihnachten mitgeben möchte. Die nächste Folie bitte. Jesus ist nicht nur als Licht in diese Welt gekommen. Jesus ist gekommen, um dein Licht zu sein. Er ist nicht nur gekommen, um das Licht dieser Welt zu sein. Er ist gekommen, um dein Licht in deinem Leben zu sein. Und das nicht nur an Weihnachten. Er möchte nicht nur zu Weihnachten ein Licht für dich sein, sondern das ganze Jahr. Weihnachten mit den Lichterketten und am Gottesdienst ist Einstimmung für Weihnachten ist irgendwie romantisch. Aber Jesus ist nicht in diese Welt gekommen, um dir ein bisschen Romantik an Weihnachten zu schenken. Jesus ist gekommen, um dein Licht zu sein. Und ich muss euch aber auch warnen, alle von euch, die eine Wohnung oder ein Haus oder irgendetwas bewohnen, haben diesen Effekt sicher schon gesehen. Es ist ein normaler, wolkiger Tag und plötzlich kommt die Sonne hervor und du siehst Staub. Überall Staub. Du siehst Fenster, die vorher ganz sauber waren, sind voll dreckig. Wenn Licht kommt, werden Dinge vielleicht sogar sichtbar, die man gar nicht sehen will. Also wenn ich Besuch habe, ich bin immer froh, wenn die Sonne nicht scheint. Dann schaut es sauberer aus, als es tatsächlich ist. Wenn Jesus in dein Leben kommt, kann es sein, dass in deinem Leben Dinge sichtbar werden, Schmutz sichtbar wird. Oder vielleicht am Anfang das sogar ein bisschen weh tut, so wie im Windloch plötzlich achtbeinige Bewohner sichtbar worden sind. Hätte ich nicht wissen müssen. Aber Jesus ist nicht nur gekommen, um dein Licht zu sein und dir zu sagen, hey, dein Leben ist schmutzig und du hast da überall Staub und schau dir deine Fenster an, sondern Jesus ist auch gekommen, um am Kreuz zu sterben. Nach Weihnachten kommt Ostern. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er den Schmutz, die Sünde von uns ausgelöscht. Er kommt auch, um gleich zu putzen. Er macht es nicht nur sichtbar, sondern er putzt gleich auch noch. Das ist voll Hammer von ihm. Er kommt, um dir in deinem Leben einen Neuanfang zu schenken, um es wirklich neu zu machen. Und er bietet dir das an und sagt, komm zu mir, gib mir dein Leben, gib mir auch deinen Schmutz und ich schenke dir einen Neuanfang. Die Kinder sind heute draußen und die haben auch, also wir haben auch bei den Kindern kurzer Andacht gehabt, wo es darum gegangen ist, Jesus ist das Licht der Welt. Und sie basteln heute eine Lichterflasche. Es ist mit LED drinnen, ich weiß gar nicht, sieht man das, dass das leuchtet im Bühnenlicht, ja? Sie machen dann noch Window-Color drauf. Ich möchte, dass ihr das euch merkt, Jesus will dein Licht sein. Und wenn du nach Hause gehst und du siehst Weihnachtslichter, du siehst einen Adventkranz, du hast Lichter am Christbaum, das soll dich alles daran erinnern, dass unsere Sehnsucht nach dem künstlichen Licht, das wir uns da machen, eigentlich unsere Sehnsucht ausdrückt nach Jesus, dem wahren Licht der Welt. Wenn du Kinder hast, dann nimm die Flasche, stell's dahin und erinnere dich an die Einladung von Jesus, ich möchte dein Licht sein. Vielleicht hast du jetzt keine Kinder und sagst, eigentlich so eine Flasche finde ich schön. Ich glaube, dass manche Kinder fleißig sein werden und mehr wie eine Flasche produzieren. Und draußen gibt es so einen kleinen Kreativmarkt. Und ich glaube, da kann man gegen eine kleine Spende dann sich auch noch so eine Flasche, um als Erinnerung mitzunehmen. Jesus ist das Licht in meinem Leben. Wie kann man das jetzt aber praktisch machen mit Jesus als Licht in dem Leben? Wie schaut das jetzt praktisch aus? Was kann man da für Schritte machen, damit das Realität wird? Wieder die nächste Folie bitte, genau. Das erste ist, bete und lade Jesus ein, dein Licht zu sein. Beten ist ganz was Unkompliziertes. Du kannst mit Gott reden wie mit einem Freund. Du brauchst keine wohlformulierten Worte. Du kannst einfach sagen, hey Jesus, ich brauche dich als Licht in meinem Leben. Komm du, vertreib meine Finsternis. Nimm den Schmutz, die Sünde in meinem Leben weg und erleuchte du mir meinen Lebensweg. Das ist alles, was es braucht. Jesus hört dir so gern zu und er freut sich, wenn du mit ihm redest. Du kannst es leise einfach nur ein inneres Gespräch machen. Wir kennen alle, wie das ist, innerliche Dialoge. Und wenn du das mit Jesus machst, nennt man das Beten. Du kannst auch laut beten. Du kannst mit jemand gemeinsam beten, wo du weißt, der hat vielleicht schon ein bisschen Erfahrung im Beten. Jetzt bete ich mit dem gemeinsam. Das Zweite, was ich dir mitgeben möchte, ist, wenn du Jesus als Licht kennenlernen willst, dann musst du in der Bibel lesen. Wir sagen das bei uns hier in den Gottesdiensten fast jeden Sonntag, aber es ist so wichtig. In den Evangelien wirst du Jesus kennenlernen. Du wirst hören, was er gesagt hat. Du wirst erfahren, wie sehr er dich liebt und was er für dein Leben will. Also nimm die Bibel und lies darin. Es gibt ganz tolle Bibel-Apps fürs Handy. Wenn du keine Bibel hast, du kannst einfach im App Store Bibel eingeben, dann kommen tolle Bibel-Apps und dann gibt es sogar Lesepläne, du kannst einfach lesen, du kannst da einstellen, dass dir das Handy erinnert, dass du Bibel lesen sollst, falls du es sonst vergisst. Wenn du keine Bibel hast und sagst, na Handy, das taugt mir nicht so, wir haben draußen einen Infotisch, da gibt es Bibeln, wir schenken da gerne eine. Und lass auch von den Leuten vielleicht sagen, wo die Evangelien sind, weil die sind nicht am Anfang von der Bibel, die sind im Neuen Testament am Anfang. Also es gibt ein Altes Testament, das ist die Geschichte vor Jesus und dann kommt das Neue Testament, da beginnt es mit Jesus. Und fang an, in den Evangelien zu lesen, um Jesus kennenzulernen. Und das Dritte ist, geh regelmäßig in einen Gottesdienst, in einer Kirche, in irgendeiner Gemeinde, wo du auch mit anderen gemeinsam Jesus das Licht feiern kannst, aber auch von ihm lernen kannst. Ich hoffe, dass in unseren Kirchen von Jesus gesprochen wird und wir ihn kennenlernen können. Deswegen möchte ich dich ermutigen, geh regelmäßig in einen Gottesdienst. Jesus ist gekommen, um das Licht in deinem Leben zu sein. Und Jesus ist immer noch auf Herbergssuche. Und er steht vor dir und klopft an und sagt, darf ich in deinem Leben mein Zuhause haben? Darf ich für dich das Licht sein? Und nicht nur an Weihnachten, das ganze Jahr. Also wart nicht bis Ostern oder nächstes Jahr Weihnachten, sondern nutz heute die Gelegenheit und lad Jesus ein, das Licht in deinem Leben zu sein. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du das alles auf dich genommen hast, um in unsere Welt zu kommen, um unsere Finsternis zu vertreiben und unser Licht zu werden. Ich danke dir, dass du geduldig vor unserer Tür stehst und anklopfst und wartest, bis wir dir aufmachen. Du hast nicht die Nasen voll, wenn du mal ein paar Minuten warten musst. Und ich danke dir, dass das die beste Entscheidung ist, die wir treffen können, weil das Leben mit dir hat echt Qualität. Danke, dass wir Weihnachten feiern dürfen, dass wir dich das Licht feiern dürfen, deine Geburt. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.